Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz recht herzlich von dieser Stelle. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Alexander Schwarz. Ich war hier schon ab und zu mal jetzt zum Predigen, gerade in diesem Jahr auch. Bin auch nächsten Monat wieder eingeladen und eingeladen war ich schon viel länger, aber die Zeit hat es von meiner Seite nicht immer so zugelassen. Von daher freue ich mich auch selber sehr, dass es wieder klappt, auch hier zu sein. Und es ist für mich ein großes Vorrecht, hier auch mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ich spüre es auch ganz neu, auch hier reingehen zu dürfen in den Dienst, Gott zu dienen, euch zu dienen. Und dazu möchte ich einfach noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit jetzt, die wir vor dir haben. Wir sind immer an deiner Seite, weil du uns nicht verlässt, aber wir fokussieren und konzentrieren uns jetzt ganz besonders auf das, was du uns sagst. Herr, hilf du unseren Herzen, es zu verstehen, es aufzunehmen, zu empfangen, dort, wo du reinsprichst und bereit zu sein, auch für Dinge, die nicht so bequem sind. Herr, du bist unser König und wir haben es hier zugesungen. Und genau das soll sein in unserem Leben, dass deutlich wird, dass du Herr und König bist in uns. Dank sei dir dafür. Im Namen Jesu rede du jetzt. Amen.
Amen, Amen.
So, für sein Reich sind wir hier. Ich habe jetzt mal eine Geschichte mitgebracht zu Beginn. Da geht es um eine Kirche. Können wir uns jetzt gut vorstellen, Sonntagmorgens. An diesem Sonntagmorgen kam ein besonderer Gast in die Kirche, um den es jetzt gehen soll, und es war eine Katze. Was es mit der auf sich hat, hören wir gerade mal. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt, dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze leis herein. Sie ging geräuschlos durch die Kirche und setzte sich ganz vorne hin. Sie sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze. Schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt. Das wundert euch wahrscheinlich noch mehr. Sie kommt hierher, ich will es euch sagen, und sucht hier vorne ihren Platz, weil sie gehört hat, dass der Pfarrer hier hält die Predigt für die Katze. So, ich hoffe, dass es heute Morgen nicht der Fall ist. In unserer Mitte. Denn ich glaube, dass dieser Text ganz sehr viel geistlichen Inhalt hat. Und ein bisschen habe ich wirklich gerungen, ob ich mit diesem Bibeltext hierher nach Kanaan gehen kann. Wenn es da um den reichen Kornbauer geht, sitzen dann die Schwestern da und vielleicht auch viele andere, auch von was erzählt er. Also hier finden wir keinen reichen Kornbauer, den das betreffen kann. Aber weil ich weiß, dass Jesus sein Wort für jeden Menschen ausgeteilt hat, hat mich das immer ermutigt und bin mir ganz sicher, dass für jeden heute was dabei sein wird, wenn wir einfach darauf hören, was Gott uns sagt. Und so kommt der Predigttext tatsächlich aus Lukas 12. Und ich werde jetzt zwischen 13 und 34 uns das Gleichnis vorlesen, aber es fängt ja immer schon früher an auch. Ja? Jesus erzählt das Gleichnis im Zusammenhang von einer Bitte, dass einer kam und gesagt hat, hey, mein Bruder will mir mein Erbe nicht geben. Ja, und sag ihm doch mal, dass das mein Recht ist und bring hier mal Ordnung. In der Hoffnung, dass Jesus als dieser große Schlichter, als den, der hier immer die weisen Ratschläge hat, in der Erwartung zu stehen, jetzt krieg ich mein Recht. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht und wer sich das schon mal gewünscht hat, dass Jesus so ganz persönlich zu ihm redet. Gibt es da jemanden, der sich schon mal gewünscht hat? Also ich wünsche mir, okay, da gibt es doch eine Mehrheit, die sich das gewünscht hat. Ich gehöre auch dazu. Ich habe mir das auch schon öfters gewünscht. Aber wir sehen hier an der Geschichte, wer sich sowas wünscht, läuft die Gefahr, dass er was anderes hört, als er erwartet. Jesus ist einfach, also er ist fantastisch. Der macht es so anders, dass wir manchmal verdutzt sind und sagen, Herr, ist das jetzt das eigentlich, was ich von dir wollte? Oder gibt er vielmehr dir das, was er sieht, was du brauchst von ihm? Und so ist es hier letztlich auch gewesen. Und hier im Bibeltext, da passiert auch etwas, der Mann hatte das Problem und er bekommt eine andere Antwort, als er es sich gewünscht hat. Ich denke, die Geschichte bleibt uns hängen. Die Geschichte wird eingeleitet eigentlich in Vers 15. Niemand lebt davon, dass er viele Güter besitzt. Ihm geht es ja darum, dass er mehr bekommt, also ein Erbe, also das, was er denkt, was ihm zusteht. Und dann müssen wir noch sagen, ah ja, versuch doch mal gut zu teilen oder wie kriegt ihr das hin? Und dann sagt Jesus aber nicht, ja, ihr müsst vernünftig teilen, sondern er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Der bringt den Blick mal komplett weg von dem, wo sein von dem Mann das Anliegen war. Niemand lebt davon. Und dann sagt er weiter, und die Geschichte hört auch mit dem auf, dann Vers 22, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das ist krass. Ich hätte mal schon zwei Fragen so an uns. Wer hat von uns heute Morgen frische Kleider angezogen? Okay. Wer hat das an, was er eh schon die ganze Woche anhatte? Ja. Also das sind halt so die Sachen. Die dritte Frage ist jetzt eher rhetorisch. Halten wir uns denn an Jesu Anweisung? Nee, mir geht es jetzt tatsächlich, wie würden wir aussehen oder gar wie würde es hier riechen, wenn wir uns nicht darum kümmern. Kann das Jesus so gemeint haben? Ich glaube mit Sicherheit nicht. Das wäre nicht die Antwort darauf. Zumindest wäre es falsch verstanden. Ich wünsche mir, dass wir da reinkommen und verstehen, dass durch dieses Verhalten, das der Kornbauer an den Tag gelegt hat, Gott unser Herz erreicht und wir erkennen dürfen, worauf es Gott wirklich ankommt. Und da sagt er die Geschichte, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und ist nicht reich bei Gott. Wo sammeln wir unsere Schätze? Ich bin mir ganz sicher, dass hier auch gerade auf Kanaan einige wohnen, die nicht nur das Schätzesammeln aufgehört haben, um Gott zu dienen, sondern so ihre ganze Lebenskraft und alles da reinlegen wollen und sagen, ich möchte hier für die Ewigkeit investieren. Mit Sicherheit. Und dennoch glaube ich, dass es hier für uns passt. Hilft, an Gottes Herz näher ranzukommen. Und letzten Endes geht es hier eben auch um das Sorgen. Und wer von euch macht sich keine Sorgen? Also ich gehöre auch noch zu den Menschen, die sich tatsächlich Sorgen machen. Ich habe mir vor kurzem große Sorgen gemacht. Und zwar hatten wir das Auto gepackt für den Urlaub. Alles war soweit bereit. Es war Sonntagmittag, schönstes Wetter, so wie heute auch wieder. Und der Alexander hat im Garten, bei uns ist so eine Überdachung, wo wir drunter essen, und geschützt sind vor Regen, haben hochgesprungen und dann kann man so Klimmzüge machen und sich so abhängen. Und hat Alexander losgelassen und auf einmal hing ich zwischen Himmel und Erde an meinem Ringfinger, weil der Finger irgendwie mit der Haut und dem Finger oben am Dach hängen geblieben ist. Es hat sich dann skelettiert abgeschält Und zum Glück war meine Frau nicht weit und ich schreie zu ihr, hilf, hilf. Und dann rennt sie zu mir und sagt, hol den Stuhl. Weil ich kam nicht auf den Boden, da haben noch 20 Zentimeter gefehlt und oben konnte ich nicht greifen, weil ich ja runtergerutscht war. Und als ich den Stuhl hergeholt habe, ich wusste schon, jetzt wird's schlimm. Guck mir dann den kaputten Finger an und mir wurde schlecht, habe mich dann hingelegt, haben dann den Sanka geholt, also das ist ein Krankenwagen für den, der das nicht weiß, und sind dann ins Krankenhaus gekommen und dann habe ich mir mega Sorgen gemacht. Zum einen, was wird mit meinem Urlaub, die arme Kinder, jetzt haben wir nur eine Woche gemeinsam geplant gehabt in den 6 Wochen, fällt ins Wasser. Ich fange am 1.8. einen neuen Job an. Ganz schlecht, wenn man dann krank ist, 5 Tage vorher. Und Sorgen gemacht, dass ich den Finger komplett verliere. Weil ich habe ihn ja auf Knochen gesehen und gedacht, das wird nichts mehr. Ich habe es dann schnell zurückgeschoben. Ich will es nicht näher ausführen. Auf jeden Fall, als ich dann irgendwann nachts im Krankenhaus zusammengenäht wurde, habe ich so gefragt, wie sieht es denn aus? Wie lange bin ich denn jetzt im Krankenhaus? Und die Ärztin sagte dann zu mir hier in Darmstadt, wir können Sie hier nicht brauchen und mit heim nehme ich Sie auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich noch eine zweite Frage. Wir wollten morgen in Urlaub fahren, können wir denn in Urlaub fahren? Dann sagt sie, nee, das geht nicht. Dann sage ich, ja, warum? Und sagt sie, ja, also wenn ich daheim bin, sage ich, ja, Sie können Deutschland jetzt nicht verlassen erstmal. Sie müssen jeden Tag zur Wundpflege gehen. Ich sage, ja, ich bleibe in Deutschland, wir fahren nicht weit weg. Dann sage ich, ja, dann können Sie in Urlaub fahren. So war schon mal ein Problem gelöst, dass wir zwar in Urlaub können, aber die andere Sache mit dem Arbeitsplatz und wie geht es überhaupt weiter mit dem Finger, war natürlich noch nicht gelöst. Und so sehen wir, dass wir am schönsten Sonntagmittag von jetzt auf gleich durch nichts, was irgendwie vorhersehbar ist, in eine völlig andere Situation kommen können. Und dann macht man sich Sorgen, macht sich Gedanken. Und ich weiß noch, ich war immer ganz klar bei Verstand, allerdings hatten die Schmerzmittel im Sanka mich ein bisschen körperlich ausgeschaltet. Aber in Gedanken, ich konnte immer klar beten. Was betet man in so einer Situation? Psalm 23 ist da bei mir immer ganz oben auf einer Rangliste. Und frag, Herr, ist das jetzt ein Traum? Kann ich irgendwie aufwachen? Kann das aufhören? Du merkst, das ist irgendwie kein Traum. So, das sind schon Dinge, wo dann etwas Neues reinkommt. Und man merkt, es kann sich ändern, wie bei dem Kornbauer von heute auf morgen, dass Gott dann zu dir spricht, hey, du hast dir so viel vorbereitet, du hast dir alles gut gemacht und ab morgen sieht alles anders aus. Um das mal vielleicht kurz abzuschließen noch an der Stelle, der Finger ist noch dran, wie ihr seht, und ich kann ihn sogar bewegen. Auch wenn meine Frau jetzt einen hässlichen Finger hat an mir, beten wir noch, dass er noch etwas kleiner wird, nicht so dick bleibt. Ich habe auch keine Schmerzen, keine Dauerschmerzen. Und wenn man denkt, das ist jetzt 8 Wochen her, dann ist es ein Wunder. Ich war zwischendurch bei einer Handchirurgin. Also wir haben unsere Gemeinde angerufen. Wir sind in der Gemeinde in Rüsselsheim fest verankert, wo meine Familie heute auch ist mit Bibelunterricht und so weiter. Die haben alle gebetet und auch einige, die es dann noch so mitgekriegt haben. Die Handchirurgin hat nur den Bericht gelesen und hat mir dann beim Aufmachen gesagt, oh Herr Schotz, das sieht ja angewachsen aus. Dann sage ich, ja. Also 2 Drittel der Leute, die so einen Unfall haben, verlieren den Finger. Das eine Drittel wird gleich amputiert durch den Unfall, das zweite Drittel wird im Nachhinein amputiert, weil er mehr stört, als dass er noch eine Hilfe ist. Hat mir dann erklärt, wie sie das dann alles rausschneidet und wegmacht und wie das dann aussieht, wollte ich gar nicht wissen. So, von daher ist es ein echtes Wunder, dass ich den noch haben darf und da gebe ich Gott auch alle Ehre, dass in dem Unglück er seine Hand trotzdem drüber hält. Und trotzdem brauchen wir nicht fragen, Herr, und warum jetzt ich und warum passiert mir das? Keine Ahnung warum. Er wird es irgendwann wissen und auf viele Dinge, wo wir heute keine Antwort wissen, werden wir irgendwann vor ihm stehen und sagen, und es ist trotzdem gut. Und es ist trotzdem gut. Wisst ihr, wir haben so viel Grund zum Danken. Ich habe eine super Frau, ich habe tolle Kinder, wir haben eine schöne Gemeinde, in der wir uns investieren dürfen, Reich Gottes. Ich darf heute wieder hier stehen. Es gibt so viel Grund zu danken. Und wenn wir dann unsere Sorgen mal auf das lenken, was Gott alles Gutes tut, dann können wir immer in den Lobpreis einsteigen, können wir immer Gott Ehre geben, ihm Dank sagen. Ich bin ja jetzt in der Lufthansa angekommen, habe dort eine Stelle als Ausbilder für Flugzeugmechaniker, für Instandhalter. Und das heißt, ich bin in der Werkstatt, ich bin froh um alle Finger, die ich habe, und bringe ab morgen kommen meine Azubis wieder zurück von der Schule, bringe ihnen das Feilen, und das Bohren, das Reiben und Schleifen und alles, was dazugehört, bei. Und da hört man in Betrieb, der wirklich ein High Level hat. Also die Lufthansa, denen geht es so gut. Wir kriegen Arbeitskleidung, wir kriegen ein iPad, alles von der Firma. Die Azubis auch. Wir werden versorgt mit Essen, mit einer Kantine und was da alles so geboten wird. Und man kann es gar nicht glauben, wie viel dort gemeckert wird. Ich habe zu meiner Frau gesagt, bewahre mich davor, dass dieses Meckern und dieses Sorgen und dieses Schlechtreden, dass es in meinem Herzen einzieht. Also das ist schlimm. Und ich wünsche mir, dass in der Gemeinde Gottes, in seinem Leib, dieser Fokus auf die Dankbarkeit gerichtet ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben vielleicht mal den Finger geschält hat oder wo du wirklich Traumata erlebt hast. Das sind Traumata. Ich kann dir eins sagen, die Dankbarkeit von dem, was Gott für dich vorbereitet hat im Leben und was du schon empfangen hast, wird weit dem überwiegen, was du bisher erleben musstest. Und wir hören und beten nachher auch noch für diese Krisengebiete, wo Häuser in Schutt und Asche liegen, wo Kinder ohne Eltern sind und Senioren ohne Verwandtschaft dastehen. Wir sind so bewahrt auch in dieser Zeit. Das sind nicht Filme, die wir mal schauen, wenn wir Nachrichten gucken, sondern das sind Realitäten. Und wir könnten noch stundenlang Gott anbeten und Danke sagen für alles, wie es uns geht. Ob unser Geldbeutel ganz klein ist oder ganz groß. Wir können an der Stelle Gott danken, dass er uns hier versorgt und wir auch einander haben dürfen. Und vielleicht wird an der Stelle auch Gemeinde nochmal einen anderen Stellenwert bekommen, wenn bei uns die Herausforderung materiell noch mal ganz anders wird. Und wir sind es überhaupt nicht gewöhnt. Wir werden erst mal keine Ahnung haben, wie das geht. Dankbar zu sein für viel weniger ist ja ganz schwierig. Und das, was weniger ist, dann noch mal zu teilen, weil es einen anderen gibt, der noch weniger hat, wird eine große Herausforderung. Aber ich sage uns heute, lass unser Herz bereit sein, neu, demütig und dafür offen, wenn es kommt, die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das Verhalten des reichen Kornbauern begann, und das ist oft unser Problem, mit einem Selbstgespräch. Man unterhält sich mit sich selber. Kennt ihr das? Ich mache das häufig. Wenn mich irgendjemand ertappen würde auf dem Fahrrad, ich bin ständig am Reden. Entweder rede ich mit Gott in der Regel oder höre sein Wort. Nur auf einem Ohr, ich weiß, das soll man nicht mehr. Aber ich habe gedacht, da habe ich Gewohnheitsrecht. Ich mache das schon viele, viele Jahre. Auf jeden Fall bin ich in der Regel immer in der Kommunikation. Weil Jesus in mir lebt, ich weiß, ich bin nie alleine und dann spreche ich. Manchmal spreche ich aber auch mit mir selber, dass ich sage, Alexander, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Hier war es auch ein Selbstgespräch und dachte bei sich selbst, heißt das da, oder? Will sagen zu meiner Seele, heißt das da. Und sein Horizont ist das Ego. Er schaut eigentlich nur in den Spiegel, er schaut nur auf sich. Er kennt gar keinen um sich rum. Er redet hier nicht von seiner Frau oder von der Familie, er redet auch nicht von Verwandtschaft oder irgendjemand. Er ist der Reiche und er kümmert sich nur um sich. Er sorgt sich nur um das, wie es ihm geht. Sein Investment ist sein Leben und mit seinem Verhalten jetzt hat er sein Lebensziel erreicht. Er ist dort angekommen, wo er immer sein wollte. Ich habe einen Kollegen, der ist 26 jetzt, der zählt schon die Jahre zur Rente. Ich sage, what? Ich bin ja schon viel näher da dran, aber ich will es noch gar nicht wissen. Ich habe ja noch etwas vor. Gott hat bestimmt noch einen Plan, hoffe ich zumindest mit mir. Und da möchte ich mich drauf fokussieren. Lebensziel zu erreichen. Zweitens kommt dann die Reaktion Gottes mit dazu. Gott sprach auf einmal zu ihm. In das Selbstgespräch von ihm selber redet Gott rein. Er mischt sich ein. Und wie spricht er ihn dann an? Was sagt er zu ihm? Sehr geehrter Herr reicher Kornbauer? Oder lieber Großgrundbesitzer? Wie spricht er ihn hier an? Du Narr. Er spricht ihn an mit Du Narr. Da fällt gar kein Name. Da fällt ein Zustand. Gott spricht ihn mit dem an, wie er ihn sieht. Was bedeutet denn diese Anrede, du Narr? In Psalm 14, Vers 1 heißt es, die Toren, also die Narren, sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Der Narr, der Tor, ist der, der sagt, Gott gibt's nicht. Das sagt die Bibel. Vielleicht lässt sich das hier jetzt leicht sagen unter uns, aber wenn wir das hinter diesen Mauern draußen sagen, da fühlen sich ganz viele auf den Schlips getreten. Weil ich kenne einige, die sagen, es ist kein Gott. Und Gott spricht die Leute an mit, es ist kein Gott, hier bin ich. Du hast jemanden vergessen. Allein die Feststellung für mich, ich habe eine Arbeit geschrieben, zu dem Thema, die Narren werden in ihrer Torheit sterben. Kollegen von mir haben gesagt, Alexander, den Titel kann man so nicht schreiben, der ist viel zu krass. Dann sage ich, das ist Gottes Wort, das ist für mich nie zu krass. Die Narren werden in ihrer Torheit sterben, eine Wortstudie, die den Charakter eines Narren von seiner Geburt bis zum Ende darstellt, die Konsequenz seines Handelns aufzeigt und die Weisheit als Gegenpol beschreibt. Ich bin ja in 4 Wochen wieder da. Wenn jemand Interesse hat, darf er sie gerne ausleihen. Ich habe hier mal eine Studie gemacht, weil dieses Thema Narren heute ja über Fasching Hochkonjunktur hat unter uns. Und ich mal aufzeigen wollte, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Und allein die Feststellung, da zitiere ich mich mal, dass weder in der Bibel mit den 3 alttestamentlichen Begriffen Evil, Kesel und Nabal und den 2 neutestamentlichen Begriffen Moria und Aphrosyne noch in unserem deutschen Sprachgebrauch der Unterschied zwischen Narren und Toren gemacht wird, war für mich überraschend. Ich habe gedacht, und das war auch so der Ansatz der Arbeit, mal aufzuzeigen, wie schlimm ist ein Narr und wie schlimm ist ein Tor. Und egal, ob ich im Hebräischen oder im Griechischen durchgeschaut habe, bis hin zur deutschen Wurzel, gibt es keinen Unterschied. Es ist das Gleiche. Von daher fand ich das dann schon interessant, wie oft wir vielleicht so larifar davon ausgehen, naja, so ein bisschen närrisch kann man doch sein. Vom biblischen Standpunkt her ist das ein Todesurteil, weil der Narr sagt, es ist kein Gott. Interessant ist bei unserer Geschichte auch, dass Jesus über den Kornbauer nicht schlecht redet, weil er einen Speicher angebaut hat. Ja? Gott nimmt ihn da nicht zur Seite und sagt, hey, guck mal, der Narr hat überhaupt einen Speicher angelegt. Nee, sondern ich antworte mal darauf mit Psalm 90, Vers 12, wo es heißt, Mensch, gedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug werdest. Sondern Jesus bringt hier einen Gedanke rein, dass wir auf Weitsicht, auf Weisheit, Einsicht, Klugheit ausgerichtet sind. Und dann bringt Jesus eben auch hier diesen Vergleich, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Für was sammeln wir die Schätze? Wir werden hier nichts mitnehmen können. Es wird unsere Gier letzten Endes immer noch verstärken. Aber wenn wir mal in die biblische Geschichte reinschauen, wer hat denn noch große Schätze gesammelt und Kornspeicher angelegt? Josef, ihr seid einfach spitze drauf. Jawohl, Josef. Und es war auch keine Rüge Gottes. Es geht nicht darum, dass man einen Kornspeicher anbaut. Es geht nicht darum, dass man sonntagmorgens frische Kleider anzieht. Sondern es geht darum, dass wir uns fokussieren. Was ist unser Lebensziel? Wissen wir, vor wem wir stehen? Für was tun wir das, was wir tun? Gehe ich zur Arbeit, weil ich viel Geld verdienen möchte? Oder mache ich meine Arbeit, weil ich dadurch Gott ehren möchte? Wenn ich in unserem Garten sitze und die Vögel beobachte, und die nimmt ja Jesus hier als Beispiel, dann sehe ich die nicht auf der Erde chillen, einen Joint rauchen oder mal so richtig ausruhen, Urlaub machen. Die Vögel sind immer in Betrieb. Die tun immer was. Und trotzdem nimmt es Jesus als Beispiel. Sie machen sich keine Sorgen, in dem Sinn, dass sie sich grämen und auf ihrem Ästchen sitzen und Trübsal pfeifen, sondern sie bewegen sich, sie sammeln, sie versorgen sich und wenn sie Kinder haben, noch viel mehr. Sobald sie Verantwortung haben, die Eltern, die sind immer am Hin- und Herfliegen, dass die versorgt werden, gefüttert werden. Also wenn wir an den Vögeln unser Beispiel nehmen sollen, dann geht es nicht darum, dass wir uns halt in ein Vogelhäuschen setzen, ja, und einfach futtern für uns. Sondern das Bild, das Jesus genommen hat, das ist das, dass wir andere versorgen dürfen. Ohne die Sorge zu haben, reicht es für mich auch noch. Das ist die Verheißung hier drin. Es geht um unseren Fokus. Was haben wir im Blick? Wir machen uns oft an den falschen Stellen zu viele Sorgen und an anderen Stellen zu wenig Sorgen. Dort, wo es wirklich um das geht, wo Jesus seinen Finger auch in die Wunde legt. Drittens, unsere Ängste und Sorgen. Ängste und Sorgen sind ganz reale Begleiter unseres Lebens, ganz bestimmt. Und wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ob jemand noch Ideen hat, worüber wir uns Sorgen machen können, dann hätten wir bestimmt die Flipchart schnell voll. Und ich kenne auch Dinge, über die ich mir Sorgen mache. Aber die Frage ist, oder kann es Gesundheit sein? Das kann irgendwas Finanzielles sein, es kann die Politik sein, es gibt ja viele Bereiche, Umweltkatastrophen und sonstige Dinge. Sorgen und Ängste sind eben eng miteinander verbunden und wir kennen diese Ängste alle. Aber Jesus begegnet uns hier in dem Text und sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, um das Leben. Lasst euch von den Bedenken nicht lähmen, lasst euch da nicht auffressen. Wir sollen uns um andere Dinge Sorgen machen. Nach dem Reich Gottes trachten zum Beispiel, wie es in der Bergpredigt sagt, Jesus. Und heute steht hier in Lukas 12, 31, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies alles zufallen. Ist eine Anlehnung, was er schon mal gesagt hat in der Bergpredigt, Matthäus 6, 33. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Er sagt, ihr habt schon viel bekommen, indem ihr Jesus angenommen habt. Habt ihr sein Reich geschenkt bekommen. Wir dürfen Gott zuerst suchen. Jesus kennt uns Menschen und weiß, dass wir suchen und trachten. So wie die Vögel immer am Suchen sind. Auch wir Menschen sind so ausgelegt, dass wir suchen. Aber wir sollen nicht bemüht sein, etwas zu erreichen, etwas Bestimmtes, was wir uns vorgenommen haben, sondern danach zu trachten, was Gott in seinem Wort uns ans Herz legt. Für viele ist dieses Dichten und Trachten des Herzens, vielleicht Motorrad fahren zu können oder schöne Kleider zu haben, richtig gut Urlaub zu machen, so diese Dinge. Aber das alles macht uns dann wieder neue Sorgen, weil dann ist das Hotel nicht gut genug oder was auch immer. Das Motorrad geht kaputt, man muss es warten, muss zum TÜV und so weiter. Alles, wofür wir uns gerne sorgen, macht noch mehr Sorgen. Und Jesus sagt hier, nein, all eure Sorgen sollen wir auf ihn werfen. Wenn ich so denke, wie meine Kinder am Wochenende freitags vor allem heimkommen, dann nehmen sie so ihren Ranzen und pfeffern den in den Flur und dann ist für sie Wochenende. Ich denke ganz oft, jetzt auch in der Vorbereitung für die Predigt, ich sage, ach, so würde ich ja Jesus gern mal meine Sorgen auch in die Ecke pfeffern und sagen, jetzt ist nicht Wochenende, aber jetzt ist deine Zeit. Vielleicht mal so als Bild es mitnehmen, wenn der Alltag uns einholt, uns nicht ganz so einfach ist, vielleicht wie Sonntagmorgens hier, sich daran wieder zu erinnern, an die Predigt, an Gottes Reden, dass er dir begegnen möchte, dass du deine Sorgen ihm einfach so hinwerfen darfst, wie Kinder ihren Schulranzen, und nach dem trachten, was er vorbereitet hat. Trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles zufallen. Und viertens hier auch, Jesus benutzt einen interessanten Ausdruck. Er spricht von dem Reich Gottes. Ja? Nach dem sollen wir trachten. Und das Königreich, das ist das, worin er schon regiert. Das heißt, wenn wir in seinem Umfeld sind, dann sind wir direkt an seiner Seite. Und Jesus sagt auch, mein Reich ist ja nicht von dieser Welt. Das heißt, wir trachten tatsächlich nicht nach den Gütern, die wir hier zurücklassen, sondern wir trachten danach, was er schon für uns vorbereitet hat. Und sein Reich ist wirklich anders. Und es wird besser sein, weil es dort gerechter zugeht und dort Reinheit gibt und es auch, und das ist das Coole, dauerhaft so bleibt. Nicht dieses kurzfristige Glück, sondern das, was er uns wirklich schenkt. Und wir dürfen wissen, dass in diesem Reich ein guter König herrscht, gerecht. Das, was hier wohl keiner hinbekommt. Egal, wo wir hinschauen, auch in Deutschland gibt es eine Rechtsprechung, aber keine Gerechtigkeitssprechung. In Gottes Reich wird Gerechtigkeit ausgesprochen und das wird nochmal was ganz anderes sein. Es gibt Herrscher, die dem Volk Angst machen. Und diese Angst, was ich vorher schon angesprochen habe, die binden uns manchmal in die Freiheit zu kommen, die Jesus uns verheißen hat. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr in dieser Welt sein sollen. Aber wir sind nicht mehr, wir sind von der Welt, aber wir sind schon in sein Reich hineinversetzt. Wir dürfen sagen, egal was hier passiert, ich habe eine andere Zukunft. Es wartet schon auf mich. Es ist für manchen vielleicht ein kleiner Schritt. Auf der anderen Seite möchte Jesus hier uns ganz viel Hoffnung machen und Zuversicht schenken, dass wir hier ja doch nur zeitlich unterwegs sind. So wie der Kornbauer das nachher auch erleben musste. Gottes Reich ist ewig. Die Welt vergeht, sagt Gottes Wort, in ihrer Lust. Ja, aber wer den Willen Gottes tut, der lebt in Ewigkeit. So anders ist einfach sein Reich. So bleibt die Frage, bin ich ein Bürger schon dieses Reiches? Und das ist auch das Zentrum. Wenn wir anfangen möchten, den Ansatz zu finden, uns keine Sorgen mehr machen zu müssen, dann müssen wir genau dort reinkommen, ein Himmelsbürger zu werden, jetzt schon, auch in dieser Zeit. Was wir dann erleben und erfahren dürfen, ich gehöre schon diesem Reich, diesem König an. Mir kann hier nichts mehr passieren. Jesus wurde für uns zum Mittler zwischen dem Vater, zwischen Gott, dem Gerechten, ja, und uns, dass er sagt, das ist mein Kind. Ich kenne ihn. Er stellt sich vor dich. Und er ist, in dem Gericht, der dein Anwalt ist, der sagt, seine Schuld liegt auf mir. Wir müssen nicht sagen, wir haben keine Schuld, sondern wir dürfen sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Sieg. Er ist mein Heil, mein Heiland. Und ich möchte es jedem ans Herz legen, hier wirklich ganze Sache zu machen, nicht zu hinken, nicht zu sagen, ja, es ist schon gut, ich gehöre auch so ein Stück weit dazu, sondern wirklich das Leben auf Jesus auszurichten. Dass er das Zentrum ist. Ich habe gestern am Freitag mit Studenten zusammen, ich habe die kurzfristig übernommen, weil der Ausbilder weg war, eine Abschlussrunde gemacht über die Woche und habe sie gefragt, was ihnen gut gefallen hat und was ihnen nicht so gut gefallen hat. Dann haben sie so ein paar Sachen gesagt und dann hat eine von diesen, die machen so ein duales Studium, also eine Ausbildung und Studium in einem, hat eine von denen gesagt, ja, können wir auch Sie fragen, was Sie uns raten würden? Dann habe ich gesagt, ah, ihr seid ja ganz schön clever hier, dreht den Spieß nochmal rum. Und habe dann ihnen aber drei Sachen mitgegeben. Zum einen, sie sollen nicht hochmütig werden, ja, weil dem Demütigen schenkt Gott Gnade, habe ich ihnen so nicht gesagt, aber ich habe es mit anderen Worten gesagt. Dann habe ich zu ihnen gesagt, sie sollen immer Lernende bleiben und nie sagen, ich hab's, ich weiß es. Dann gesagt, wer sich reif fühlt, fängt an zu faulen. Und dann habe ich als drittes gesagt, und das ist das, worauf ich hier raus möchte, habe ich gesagt, wisst ihr, als Kind habe ich immer solche Rätselseiten gerne gemacht und da waren oft so verwirrte Wege drin und einer von denen kam immer ans Ziel. Ich sagte, ich bin immer auf das Ziel gegangen, bin dann zurückgefahren und wusste auf Anhieb, wer es kriegt. Und dann haben sie gelacht, gesagt, ja, das haben wir auch gemacht, also habe ich das auch gemacht. Ich sagte, seht ihr, wenn man das beim Rätsel schon so macht, wie viel wichtiger ist es in deinem Leben? Da konnte man eine Stecknadel fallen hören. Sagt, denkt euch mal nach, wo möchtet ihr denn nach dieser Zeit sein? Wenn ihr vom Ziel aus einfach mal zurückgeht, wie komme ich denn an dieses Ziel? Dann werdet ihr den direkten Weg finden. Sonst seid ihr Menschen, die probieren den Weg aus und kommen in eine Sackgasse und so rum und es gelingt nicht. Aber wenn ihr vom Ziel aus plant, dann wird euer Leben gelingen. Und dann werdet ihr, wenn es Gott schenkt, irgendwann auf einer Bettkante sitzen und werden gepflegt und dürft zurückschauen und sagen, danke, Herr Jesus, für dieses erfüllte Leben. Er sagt, ich bin ja, die wissen, dass ich Pastor bin. Er sagt, und ich als Pastor musste so sagen dürfen. Er sagt, das ist mein Lebensziel, dass wenn ich vor Gott stehe, dass ich sagen darf, danke, Herr, für das, was ich tun durfte. Die haben alle zugehört. Keiner hat am Handy rumgeguckt oder sonst irgendwas. Da habe ich gemerkt, dass es so Zeiten sind, wo man junge Menschen noch etwas mitgeben kann und mitgeben darf. Wenn ich das kriege, ich sage, ihr habt mich jetzt gefragt, ihr seid da selber schuld, dann bekommt ihr meine Antwort. Aber die ist mir wirklich wichtig. Wir haben danach dann noch mehr gesprochen, auch was ich sonst gemacht habe und dass ich heute hier predige. Und ich habe gedacht, vielleicht sehe ich den einen oder die andere. Aber wir haben ja noch Zeit. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich sehe an der Stelle einfach, dass Gott uns nicht nur im Stich lässt. Er sagt nicht, ja, du musst halt vertrauen, sondern er gibt dir und mir, er gibt uns Macht. Und wisst ihr, diese Macht fühlt sich oft heute hier schwach an. Also mir geht es oft so, dass ich denke, oh, was kann ich da ausrichten, was kann ich schon tun? Aber der Glaube und das Vertrauen in Gott, in den, der unveränderlich ist, das ist eine Macht, die spüren andere in deinem Leben. Und darüber dürfen wir reden. Und was dürfen wir mit dieser Kindschaft erwarten? Wir dürfen erwarten, dass Gott uns nach Hause bringt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du und dein Haus selig. Und diesen Glauben möchte ich uns einfach auch zusprechen, dass wir da nicht aufhören, auch für unsere Ängsten und Liebsten zu beten, dran zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben. Gott verheißt es dir und vielleicht ist der Vers jetzt genau auch für dich so ein Zuspruch Jesu heute Morgen. Fünftens, wir können oft die Ursachen nicht verändern. Ja, unsere Sorgen einfach mal geschwind so in die Ecke schmeißen. Aber Gott stellt sich uns zur Seite, dass wir nie hoffnungslos werden müssen. Und da kommt auch unser Vers jetzt von heute wieder zum Tragen. Da heißt es ja, 1. Petrus, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und darum geht es. Jesus drückt es auch in Matthäus so aus, Matthäus 6, Vers 8, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Danke, Herr Jesus, dass du weißt, was ich brauche. Wollen wir das mal gemeinsam bekennen? Danke, Herr Jesus, dass du weißt, was ich brauche. Einfach nochmal als ein tiefes Bekenntnis. Danke, Herr Jesus, dass du weißt, was ich brauche. Wenn ihr nicht so viel mitnehmt aus der Predigt, aber allein diesen Satz, dann war die Predigt nicht für die Katz. Und ich möchte uns das so zusprechen. Als Bürger Jesu Christi, in seiner Hand musst du nie hoffnungslos werden. Und wenn dich Hoffnungslosigkeit überkommt, laufe zu ihm oder, was auch gut ist, zu Geschwistern, zu Menschen, die ihn kennen. Hol dir dort deinen Rat, geh zusammen ins Gebet und betet, bis die Hoffnung wieder durchdringt und der Glaube gestärkt wird. Im Namen Jesu. Amen. Jesus, und danke, dass wir das so mitnehmen dürfen. Danke, dass dieses Wissen, dass du weißt, was wir bedürfen, unseren Fokus neu auf das lenkt, dass wir dir vertrauen, unser Glauben und Vertrauen in dich setzen. Jesus, und ich bete jetzt auch für jeden, der gerade an der Stelle vielleicht auch in den letzten Tagen so seine Zweifel bekommen hat. Danke, dass dein Wort wahr ist und dass er heute hier Ermutigung bekommen darf, ob er hier in der Kapelle ist oder ob er jetzt in seinem Zimmer sein muss, weil er nicht mehr hierher kann oder wo auch immer. Herr, du siehst jeden. Das ist deine Verheißung. Und ich danke dir, dass wir so Gemeinschaft haben dürfen, untereinander, miteinander und ein Glauben und Vertrauen, dass du es mit uns gut meinst. Und wir möchten dir Danke sagen für alles in unserem Leben. Auch das, was schwer ist, schwer ist es einfach anzunehmen. Jesus, wenn wir glauben, dass du wirklich alles siehst und alles weißt, dann möchten wir auch darin vertrauen, dass die Dinge, die nicht gut liefen, dass wir sie dir hinlegen dürfen und du daraus Segen machst. Jesus, und danke, dass wir nicht alles verstehen müssen, aber dass wir dir vertrauen können. Dir sei alle Ehre. Du bist der Lebendige und wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, danke, dass du uns begegnest, auch jetzt in dem Mahl, in dem Gebet mit uns bist, Herr. Deine Gegenwart ist spürbar und wir danken dir, dass wir das mitnehmen dürfen. Du lässt uns nie allein. Preis sei dir. Amen.